Sie haben ihr die Frage schon gestellt, bevor sie den Raum überhaupt betreten hat. Es ist kein Ort, von dem man später gerne erzählen wird. Es ist ein niedriger Raum mit einem Tisch, zwei Männern und einem Stuhl, der ein wenig zu nah an ihnen steht. In dieser Nähe liegt etwas, das sich nicht greifen lässt. Eine Stille, in der jedes Geräusch sofort Bedeutung bekommt. Sie weiß nicht genau, was man von ihr hören will. Und doch spürt sie, dass es darauf nicht ankommt. Einer der Männer sieht sie an, als hätte er sie längst verstanden. Als gäbe es eine Geschichte über sie, die sie selbst nicht kennt. Er sagt, sie wisse, warum sie hier sei. Es ist keine Frage. Auf dem Tisch liegt ein Blatt mit ihrem Namen. Darunter einzelne Worte. Ein Nachbar, eine Krankheit, eine Nacht. Für sie ergeben sie keinen Zusammenhang. Aber hier scheinen sie bereits alles zu bedeuten. Es wäre besser, wenn sie es selbst sage, erklärt man ihr ruhig. In diesem Moment begreift sie, dass es nicht darum geht, ob sie unschuldig ist, sondern darum, was sie bereit ist zu sagen und was geschieht, wenn sie es nicht tut. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Tim.
Und ich bin Svea. In dieser Folge führen wir ein ins Thema Hexenverfolgung. So, ist ja ein altbekanntes Thema. Falls euch das weiter interessiert oder ihr gerne ein paar bildliche Eindrücke dazu haben möchtet, schaut gerne auf unserem Instagram vorbei, Radio Obscura Podcast, alles klein zusammengeschrieben. Ihr könnt uns auch natürlich sehr gerne folgen, liken und kommentieren. So, Tim, aber du hast bestimmt schon ein Bild zur Hexenverfolgung, oder? Beziehungsweise meine konkrete Frage wäre, ich kenne aus verschiedenen Dörfern aus meiner Region, dass es zum Beispiel solche Plätze gibt wie den Hexenkessel oder so, also solche mystischen Orte in Wäldern oder so, die eine Hexengeschichte mit sich bringen. Gibt es sowas in deinem Heimatort oder in der Umgebung von deiner Heimat?
Wir hatten so einen kleinen Wald, den haben alle immer nur Hexe genannt. Da waren wir immer Fahrrad fahren, hatte so coole Hügel zum Rumspringen. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, was das mit Hexen zu tun hatte und ob das einfach nur so hieß. Aber nicht direkt in Leipzig, aber ja, ich glaube, zumindest alle Hexenaffinen oder alle Ostdeutschen oder mindestens alle Thüringer werden ja wahrscheinlich so eine Ahnung haben, warum wir jetzt mitten im April anfangen, über Hexen zu reden. Weil es natürlich die Walpurgisnacht vor der Tür steht. Und da war ich als Kind dann immer auf dem Hexentanzplatz, auf dem Brocken. Und hab kostenlos Subway to Sally gesehen. Oder In Extremo, ich weiß nicht mehr. Einer dieser Mittelalter-Bands. Das war dann immer so ein richtiges kleines Fest da oben. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, so, das war dann so in den späten 90ern. Da sind wir dann hochgefahren. Dementsprechend sind meine Erinnerungen auch nicht mehr allzu präsent, weil ich jetzt lange nicht mehr auf dem Hexentanzplatz war oder auf dem Brocken war. Aber ja, das ist dann immer das klassische Hexenbild natürlich dann dementsprechend. Diese lange Nase mit der Warze drauf, dem schwarzen Hut, der buckligen schwarzen Katze auf dem Hexenbuckel. So wie die aus dem Schneewittchenfilm, aus dem gezeichneten Schneewittchenfilm, dem Disney-Film. Das war so die Hexe und Besen. Ganz wichtig, immer Besen. Ich weiß gar nicht, warum die auf Besen fliegen.
Das ist eine sehr gute Frage, keine Ahnung.
Weil ich weiß gerade im Kopf bei Harry Potter. Und dann ist mir eingefallen, so, wieso fliegen die da? Aber das sind ja auch Hexen und Zauberer quasi. Komisch, aber dass es da Zauberer sind und die Frauen sind Hexen.
Hexer? Gibt's das auch?
Hexer ist ja schon wieder was anderes. Ne? Das ist ja hier Geralt von Riva. Das ist ja dann aber auch geächtet. Da gibt's dann auch Hexen und Hexer. Aber Harry Potter, ist das so? Also entweder wir kriegen jetzt den Ultra-Shitstorm ab oder es stimmt. Aber ich glaube, die Männer sind Zauberer und die Frauen sind Hexen, oder?
Ach, also ich werde es jetzt auch nicht immer wieder neu sagen. Natürlich habe ich nicht alle Harry Potter-Filme gesehen.
Du hättest auch die Bücher lesen können.
Ich habe auch zwei Bücher gelesen, die ersten beiden. Das eine auf Englisch, deswegen habe ich nicht so viel verstanden. Also doch schon, aber ich glaube, ich hätte mehr verstanden, wenn es auf Deutsch wäre.
Ach, du hast sie auf Englisch gelesen?
Ja.
Also, das heißt, es hätten ja dann, also da würde mich dann interessieren, sind das dann Sorcerers, die Männer, und die Frauen sind Witches dort?
Nein, ich glaube nämlich nicht. Aber das ist auch wirklich schon ein paar Jahre her, deswegen weiß ich es echt nicht mehr genau. Aber könnt ihr ja gerne mal als Ansporn benutzen, uns einen netten oder bösen Kommentar zu schreiben. dazu, ob, wie das bei Harry Potter heißt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, also ich habe nicht in Erinnerung, dass es Hexen.
Also vielleicht bin ich auch Zauberinnen. Ich bin gerade nicht sicher. Aber ja, ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ich bin gerade nur von Besen zum Nimbus 3000 gekommen und dann zu Harry Potter. Und nein, aber die Frage war ja, wie mein Hexenbild ist. Und das ist halt dann doch die klassische Hexe, die es ja auch als Faschingskostüm gibt. Also immer, und natürlich dann auch durch die Märchen, natürlich die Hexe mit Hänsel und Gretel und Co. Also man kennt schon das negative Bild, was natürlich dann durch solche Party-Events, sag ich mal, eher so ein bisschen ins folkloristisch Lustige gekippt wird. Aber man hat schon doch eher so, dass das in Anführungsstrichen negative Bild, ne? Sie ist eine Antagonistin.
Ja, oft schon, ne? Außer halt bei solchen Kinderserien wie, wer ist Lilly, die kleine Hexe oder so.
Man hätte auch Bibi Blocksberg nehmen können, aber ja, Lilly, die kleine Hexe.
Stimmt, ja.
Wer kennt sie nicht?
Ja, mein Gott. Doch, also ich finde Hexen total cool. Ich freue mich total auf diese Folge. Ja, was heißt, ich freue mich auf die Folge. Also Hexenverfolgung ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Auch einfach auf Hinsicht des Blicks auf Frauen, die einfach Wissen zum Beispiel über Medizin hatten oder Heilung oder so. Das ist ja schon eigentlich ein riesiges, peinliches Makel in der menschlichen Geschichte.
Vor allem, weil dann irgendwie so in britischen Legenden ist Merlin so voll der krasse Dude.
Ja,
so
klar.
Cool, der Zauberer. Mhm. Aber dann, keine Ahnung, die Hexe von Orléans wird verbrannt. hat wahrscheinlich die gleichen Skills gehabt, hat die gleiche Ausbildung gemacht in Hogwarts. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist Hogwarts aber echt. Ich habe keinen Brief bekommen mit 11.
Hex, Hex!
Die Frage, was eine Hexe eigentlich ist, wirkt auf den ersten Blick erstaunlich einfach. Fast so, als ließe sie sich mit einem Bild beantworten, das längst feststeht. Eine Frau, die zaubert, vielleicht nachts unterwegs ist, vielleicht mit dem Teufel im Bunde steht. Doch je genauer man hinsieht, desto mehr zerfällt dieses Bild in Einzelteile, die ursprünglich gar nicht zusammengehören. In den frühesten Quellen tauchen zunächst ganz andere Vorstellungen auf. Es gibt einen Schadenzauber, also die Idee, dass einzelne Menschen gezielt Unglück verursachen können, etwa Krankheiten, Ernteausfälle oder den Tod von Tieren. Diese Vorstellung ist in vielen europäischen Regionen verbreitet und lange Zeit kein eigenständiges Verbrechen, sondern Teil lokaler Konflikte, die oft im direkten sozialen Umfeld entstehen. Parallel dazu entwickelt sich in theologischen Texten eine andere, deutlich radikalere Vorstellung: der Pakt mit dem Teufel. Hier geht es nicht mehr nur um den Schaden, sondern um bewusste Abkehr von Gott, um einen Akt der Unterwerfung unter eine dämonische Macht. Diese beiden Ebenen bleiben zunächst getrennt. Wer Schadenzauber betreibt, ist nicht automatisch Teil eines größeren organisierten Zusammenhangs. Erst im Verlauf des 15. Jahrhunderts beginnt sich dieses Bild zu verändern. Vor allem in gelehrten Abhandlungen, die versuchen, einzelne Vorstellungen systematisch zusammenzuführen. Ein zentraler Text ist dabei der Malleus Maleficarum, der 1486 erstmals gedruckt wird und genau diese Verbindung herstellt. Schadenzauber, Teufelspakt und die Vorstellung, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein Netzwerk von Hexen, die gemeinsam handeln. Mit dieser Verbindung entsteht ein neues Gesamtbild. Die Hexe ist nun nicht mehr nur jemand, dem man im Dorf misstraut, sondern ein Teil eines größeren Zusammenhangs, der sich der direkten Beobachtung entzieht. Dazu kommt ein weiteres Element, das in den Prozessakten immer wieder auftaucht. Die Vorstellung vom Flug und vom sogenannten Hexensabbat, einem nächtlichen Treffen, bei dem sich Hexen versammeln, dem Teufel begegnen und rituelle Handlungen vollziehen. Diese Erzählungen erscheinen in vielen Fällen nicht spontan, sondern im Kontext von Verhören, in denen bestimmte Erwartungen bereits vorhanden sind. Genau hier liegt ein entscheidender Punkt. Die verschiedenen Elemente, die wir heute mit dem Begriff Hexe verbinden, entstehen nicht gleichzeitig und nicht aus derselben Quelle. Sie werden über Jahrzehnte hinweg miteinander verknüpft. Vor allem durch juristische und theologische Texte, die versuchen, ein einheitliches Bild zu formulieren. Dieses Bild wird anschließend in den Gerichtsverfahren angewendet, sodass aus einzelnen Verdächtigen Teil eines größeren Systems werden. Das bedeutet auch, dass die Hexe nicht einfach eine Figur des Volksglaubens ist, die dann irgendwann vor Gericht landet. Vielmehr wird sie in dieser Form erst durch gelehrte Diskurse geprägt. Vorstellungen, die lokal existieren, werden aufgenommen, umgedeutet und in ein Modell überführt, das dann als Grundlage für Anklagen dient. In den Prozessakten zeigt sich dieses Zusammenspiel besonders deutlich. Aussagen der Beschuldigten greifen häufig genau die Motive auf, die in den gelehrten Texten bereits formuliert wurden. Wenn man also fragt, was eine Hexe ist, dann lässt sich darauf keine einfache, einheitliche Antwort geben. Der Begriff bezeichnet kein klar umrissenes Phänomen, sondern ein Geflecht aus unterschiedlichen Vorstellungen, die nachträglich zu einem Gesamtbild verbunden werden. Und genau dieses Bild wird zur Grundlage für die Verfolgung. Die Hexe existiert nicht zuerst im Dorf, nicht im Alltag der Menschen, sondern in den Texten, in denen sie beschrieben, definiert und schließlich als Bedrohung festgeschrieben wird. Wenn dieses Bild einmal existiert, bleibt eine entscheidende Frage offen, die sich nicht aus den Texten allein beantworten lässt. Warum beginnt man überhaupt nach diesen Hexen zu suchen? Warum wird aus einer Vorstellung ein reales Verfahren, aus einem Verdacht eine Anklage, aus einem Gerücht ein Todesurteil? Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Die intensivsten Verfolgungswellen fallen in eine Phase, die von Zeitgenossen selbst als unsicher und bedrohlich wahrgenommen wird. Zwischen dem 15. und dem frühen 18. Jahrhundert verändert sich das Klima in Europa spürbar. Historiker sprechen von der sogenannten kleinen Eiszeit, einer Periode, in der die Durchschnittstemperaturen sinken und sich Wetterlagen verschieben. Für die Menschen vor Ort zeigt sich das nicht in abstrakten Messwerten, sondern ganz konkret in Missernten. In vielen Regionen häufen sich Jahre, in denen Getreide nicht ausreift, Wein verdorben ist oder ganze Ernten ausfallen. Besonders auffällig sind die 1590er Jahre, in denen es in Teilen Mitteleuropas zu massiven Versorgungskrisen kommt. Hunger ist dabei selten ein isoliertes Problem. Schlechte Ernten treiben Preise nach oben, führen zu Versorgungsengpässen und verstärken soziale Spannung. Gleichzeitig breiten sich Krankheiten aus, die in einer ohnehin geschwächten Bevölkerung schneller greifen. Epidemien, die wir heute klar als biologische Phänomene beschreiben würden, erscheinen in diesem Kontext als schwer erklärbare Ereignisse, die scheinbar willkürlich auftreten und einzelne Haushalte besonders hart treffen. Wenn innerhalb weniger Wochen mehrere Tiere verenden oder Familienmitglieder erkranken, entsteht eine Situation, in der Zufall als Erklärung kaum ausreicht. Parallel dazu verschärft sich die religiöse Lage Europas grundlegend. Mit der Reformation, die 1517 einsetzt, in der darauf folgenden Gegenreformation, entsteht ein Raum permanenter konfessioneller Spannung. Regionen wechseln ihren Glauben, Autoritäten werden in Frage gestellt und religiöse Gewissheiten geraten ins Wanken. In dieser Situation gewinnen Vorstellungen von Gut und Böse, von göttlicher Ordnung und ihrer Verletzung eine neue Dringlichkeit. Der Gedanke, dass der Teufel aktiv in die Welt eingreift, wird nicht nur theologisch diskutiert, sondern als reale Gefahr begriffen. Diese verschiedenen Ebenen überlagern sich im Alltag. Ein kalter Sommer bleibt nicht nur ein Wetterereignis, sondern wird zur Bedrohung der Existenz. Eine Krankheit ist nicht nur ein körperlicher Zustand, sondern ein möglicher Hinweis auf eine verborgene Ursache. Hier setzt die Suche nach Erklärungen ein. Unglück verlangt nach einem Ursprung und dieser Ursprung wird zunehmend personalisiert. Anstatt abstrakte Prozesse anzunehmen, richtet sich der Blick auf konkrete Personen im direkten Umfeld. Das lässt sich in vielen Prozessakten nachvollziehen. Beschuldigungen beginnen oft nicht mit spektakulären Vorwürfen. Vielmehr sind es alltägliche Beobachtungen. Eine Nachbarin, mit der es Streit gab. Eine Frau, die um Milch gebeten hat und abgewiesen wurde. Kurz darauf erkrankt ein Kind oder ein Tier verendet. Die zeitliche Nähe wird als Zusammenhang gelesen. Aus einem Nebeneinander wird eine Ursache. Solche Ketten von Ereignissen bilden den Ausgangspunkt vieler Anklagen, lange bevor von Teufelspakt oder nächtlichen Versammlungen die Rede ist. Die gelehrten Modelle liefern dafür den Rahmen. Sie bieten eine Struktur, in die sich solche Beobachtungen einordnen lassen. Wenn Unglück nicht zufällig ist, sondern das Ergebnis bewussten Handelns, dann braucht es jemanden, der handelt. Auch wenn dieser jemand Teil eines größeren, verborgenen Zusammenhangs ist, dann erklärt sich auch, warum ähnliche Ereignisse an verschiedenen Orten auftreten können. In dieser Logik wird Angst greifbar. Sie richtet sich nicht mehr gegen unkontrollierbare Zustände. Sie richtet sich gegen Menschen, die man kennt, mit denen man lebt, die Teil derselben Gesellschaft sind. Die Unsicherheit der Zeit übersetzt in konkrete Verdächtigung. Und je mehr Beispiele sich finden lassen, die in dieses Muster passen, desto stabiler wird die Vorstellung, dass hinter den Ereignissen ein System steht. Hexenverfolgung entsteht in diesem Kontext nicht als spontaner Ausbruch irrationaler Angst, aber als Versuch, Ordnung herzustellen. Sie bietet eine Erklärung für Ereignisse, die sich anders nicht einordnen lassen und schafft gleichzeitig die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wer einen Verursacher benennt, kann handeln. Wer eine Ursache kennt, glaubt, sie beseitigen zu können. Die entscheidende Verschiebung liegt also nicht darin, dass Menschen plötzlich an Hexen glauben. Menschen beginnen, Unglück systematisch auf Personen zurückzuführen. Aus dieser Verbindung von realer Krise und erlernter Deutung entsteht eine neue Dynamik, die weit über einzelne Verdachtsmomente hinausgeht und schließlich in ein Verfahren mündet, das genau diese Logik aufgreift und verstärkt. Aus dem Verdacht wird in der frühen Neuzeit nicht automatisch ein Prozess. Dazwischen steht ein Verfahren und dieses Verfahren folgt einer eigenen Logik. Es beginnt oft klein, fast unscheinbar. Jemand behauptet, nach einem Streit sei ein Kind krank geworden. Eine Kuh gibt keine Milch mehr. Ein Feuer bricht aus. Ein Mensch stirbt, ohne dass man erklären kann, warum gerade jetzt. Solche Beobachtungen reichen zunächst nicht nur für ein Urteil, aber sie reichen, um aus Nachbarschaftskonflikten gerichtsfähige Verdachtsmomente zu machen. In vielen Teilen Europas kommt dazu seit der frühen Neuzeit ein juristischer Wandel. Statt eines rein anklagenden Verfahrens, in dem private Kläger einen Fall vorbringen, setzt sich zunehmend das inquisitorische Verfahren durch. Das bedeutet, dass Gerichte selbst ermitteln, selbst Zeugen befragen und selbst nach einem strafbaren Zusammenhang suchen. Für Hexenprozesse ist das entscheidend, weil das Verfahren nun nicht mehr nur auf einen offenen Streit reagiert, sondern aktiv nach verborgener Schuld fahnden kann. Sobald dieser Verdacht im Gericht angekommen ist, verschieben sich die Maßstäbe. Bei schweren Delikten verlangte das inquisitorische Verfahren in vielen Religionen im Grundsatz zwei Zeugen oder ein Geständnis. Gerade bei Hexerei war genau das Problem. Der angebliche Pakt mit dem Teufel, der nächtliche Flug oder die Teilnahme am Sabbat ließen sich kaum mit gewöhnlichen Mitteln beweisen. Deshalb wurde die Folter nicht als Ausnahmestimmung, sondern als juristisches Werkzeug wichtig. Die Constitutio Criminalis Carolina, 1532 unter Karl V. beschlossen, enthält besondere Bestimmungen zur Zauberei und hält fest, vor einer peinlichen Befragung, also einem Verhör unter Folter, zunächst Beweise oder starke Indizien vorliegen sollten. Auf dem Papier wirkt das wie eine Begrenzung. In der Praxis erwies sich dieser Rahmen als dehnbar, weil Gerüchte, Nachbarschaftsfeindschaften, frühere Drohungen oder ein verdächtiger Ruf oft schon genügten, um die Schwelle zu überschreiten. Spätere Dämonologen wie Jean Boudin verschärften diese Tendenz noch. In seiner Dämonomanie von 1580 fordert er Richter ausdrücklich auf, bei Hexerei weniger strenge Beweismaßstäbe anzulegen als bei anderen Verbrechen und Folter großzügig einzusetzen. Damit verändert sich der gesamte Ablauf. Auf die Anzeige folgt die Sammlung von Indizien. Auf die Indizien das Verhör, auf das Verhör die Frage, ob die Beschuldigte oder der Beschuldigte freiwillig gestehen will. Wer leugnet, gerät in ein Verfahren, das genau dieses Leugnen als weiteres Problem liest. Denn wenn Hexerei als verborgenes, teuflisches Verbrechen gilt, dann kann Schweigen leicht als List erscheinen. An diesem Punkt kippt das Verfahren. Die Folter soll nun nicht mehr eine Tat bestätigen, sondern eine ganze Erzählung erzwingen. Wer hat den Teufel gesehen? Wer war beim Sabbat dabei? Wer hat Schadenzauber verübt? Wer gehörte noch dazu? Aus einem einzelnen Verdacht wird so ein Geflecht, das mit jedem Protokoll größer werden kann. Britannica fasst diesen Mechanismus ungewöhnlich klar zusammen. Folter führt dazu, dass Beschuldigte Dinge bekannten, die sie nicht getan hatten. Darunter auch fantastische Elemente wie den Flug zum Sabbat. Außerdem nannten sie weitere angebliche Mittäter, was zur Ausbreitung der Verfolgung beitrug. Hier wird sichtbar, warum die Hexenverfolgung nicht bloß aus Angst besteht, sondern aus einer Technik der Wahrheitsproduktion. Das Verfahren verlangt nach einem Geständnis. Und dieses Geständnis wird unter Bedingungen erzwungen, die es fast unmöglich machen, bei einer schlichten Verneinung zu bleiben. Der Bamberger Bürgermeister Johannes Junius beschreibt das 1628 in einem Brief, den er heimlich aus dem Gefängnis an seine Tochter schmuggelt. Darin hält er fest, dass er unschuldig verhaftet worden sei, unschuldig gemartet werde und unschuldig sterben müsse. Und dann folgt ein Satz, der das Verfahren selbst offenlegt. Denn wer in das Hexenhaus kommt, der muss eine Hexe werden oder wird so lange gemartet, bis er etwas erdichtet. Der Brief ist auf den 24. Juli 1628 datiert. Die Staatsbibliothek Bamberg bewahrt ihn als zentrales Zeugnis der dortigen Verfolgung. Junius beschreibt darin nicht nur die Folter selbst, sondern auch den nächsten, vielleicht noch wichtigeren Schritt. Wer einmal gestanden hat, muss Namen nennen. Das ist kein Nebenaspekt, sondern ein Motor der Verfolgung. Unter dem Druck weiterer Tortur genügt es nicht, die eigene angebliche Schuld einzuräumen. Erwartet wird ein Netz. Junius schreibt, er habe lauter erdichtete Dinge gestanden und sei zuvor selbst von anderen genannt worden, die unter Druck Aussagen gemacht hätten. Damit wird das Verfahren selbst zur Quelle neuer Verfahren. Ein Geständnis bestätigt also nicht nur den ursprünglichen Vorwurf, sondern erzeugt den nächsten. Die Kettenreaktion, die viele große Prozesswellen auszeichnet, entsteht nicht zufällig. Sie entsteht aus der Struktur der Verhöre. Gerade deshalb konnten regionale Hexenjagden in kurzer Zeit anschwellen. Im westlichen Zentrum Europas, besonders in deutschsprachigen Teilen des Heiligen Römischen Reichs, der Schweiz und in einigen französischen Territorien, entwickelt sich daraus eine Dynamik, die Zehntausende Menschen erfasste. Historiker gehen heute insgesamt von annähernd 100.000 Verfahren und etwa 40.000 bis 60.000 Hinrichtungen in Europa und in den amerikanischen Kolonien aus. Die Hinrichtung selbst steht am Ende einer Kette, die an diesem Punkt bereits den Anschein von Beweiskraft bekommen hat. Auf dem europäischen Kontinent und in Schottland war Verbrennen die häufigste Form der Exekution, oft nach vorherigem Erdrosseln, also dem Töten durch Strangulation mit einem Seil oder Garrottieren, bei dem der Hals mit einer Vorrichtung aus Eisenbügeln und Schrauben langsam zugedreht wurde. In England und den englischen Kolonien wurde dagegen in der Regel gehängt. Auch daran sieht man, dass es kein völlig einheitliches Hexenrecht gab, wohl aber eine gemeinsame Verfahrenslogik. Aus Verdacht werden Indizien, aus Indizien wird peinliche Befragung, aus peinlicher Befragung wird Geständnis, aus Geständnis werden neue Namen. Das System sucht keine offene Wahrheit, die unabhängig von ihm bereits vorliegt. Es erzwingt Aussagen, die es anschließend als Bestätigung seiner eigenen Annahmen liest. Deshalb ist der wichtigste Satz über dieses Verfahren vielleicht kein gelehrter und kein richterlicher, sondern der eines Gefolterten. Im Hexengefängnis, schreibt Junius, müsse man eine Hexe oder ein Hexer werden oder man werde so lange gefoltert, bis man sich etwas ausdenke. Viel präziser lässt sich die Logik kaum benennen. Das System produziert seine eigenen Beweise. Wenn man sich die Prozessakten ansieht, fällt ein Muster auf, das sich über Regionen hinweg wiederholt. Auch wenn die Zahlen im Detail schwanken, in vielen Teilen Mitteleuropas liegt der Anteil der Frauen unter den Beschuldigten bei etwa 75-80%, in einzelnen Territorien deutlich darüber. In einigen Regionen Süddeutschlands oder der Schweiz können Frauenanteile von über 80% oder sogar 90% erreicht werden, während es in anderen Gebieten, etwa in Teilen Skandinaviens oder Islands, deutlich mehr männliche Angeklagte gibt. Diese Unterschiede zeigen, dass es keine naturgegebene Verteilung ist, sondern eine, die von sozialen und kulturellen Bedingungen geprägt wird. Ein zentraler Faktor liegt in den gelehrten Texten, die das Bild der Hexe überhaupt erst formen. Der Malleus Maleficarum, 1486 erstmal gedruckt, argumentiert ausführlich, warum Frauen angeblich besonders anfällig für Hexerei seien. Dort heißt es, Frauen seien leichter zum Glauben geneigt und deshalb eher verführbar durch dämonische Einflüsse. Diese Argumentation ist kein beiläufiger Gedanke. Sie wird systematisch aufgebaut und in theologischen Überlegungen verknüpft. Die angebliche moralische und körperliche Schwäche von Frauen wird zur Voraussetzung für ihre Nähe zum Teufel erklärt. Damit entsteht ein Deutungsrahmen, der bereits vorgibt, wer überhaupt verdächtig ist, bevor ein konkreter Vorwurf erhoben wird. Diese Vorstellung trifft auf eine soziale Realität, in der Frauen oft in Positionen leben, die sie besonders angreifbar machen. Viele der Beschuldigten sind Witwen, also Frauen ohne männlichen Schutz im Haushalt. Andere stehen am Rand der Gemeinschaft, leben allein, sind arm oder auf Unterstützung angewiesen. In den Akten finden sich immer wieder ähnliche Ausgangssituationen. Eine Frau bittet um Nahrung, wird abgewiesen, kurz darauf erkrankt ein Kind oder ein Tier verendet. Die Verbindung zwischen diesen Ereignissen entsteht nicht aus einem Beweis, sondern aus einer sozialen Beziehung, die bereits angespannt ist. Wer ohnehin als schwierig, auffällig oder abhängig gilt, wird schneller zur Zielscheibe. Hinzu kommt, dass bestimmte Tätigkeiten mit Frauen assoziiert sind, die besonders leicht in den Verdacht von Schadenzauber geraten. Hebammen etwa begleiten Geburten als Momente, in denen Leben entsteht oder verloren geht. Wenn ein Kind stirbt oder Komplikationen auftreten, liegt es nahe, diejenige verantwortlich zu machen, die anwesend war. Ähnliches gilt für Frauen, die sich mit Heilmitteln, Kräutern oder Pflege auskennen. Wissen, das im Alltag nützlich ist, kann im Kontext eines Unglücks schnell als verdächtig erscheinen. Aus praktischer Erfahrung wird dann im Rückblick eine vermeintliche Fähigkeit, Schaden zu verursachen. Diese Faktoren greifen ineinander. Die gelehrten Texte liefern die Vorstellung, dass Frauen besonders gefährdet oder gefährlich seien. Die soziale Realität liefert konkrete Personen, auf die sich diese Vorstellung anwenden lässt. Und das Verfahren, das wir zuvor beschrieben haben, verstärkt genau diese Auswahl, weil es bestehende Verdächtigungen aufnimmt und systematisch ausbaut. Die Verfolgung trifft also nicht zufällig mehr Frauen, sondern folgt einer Struktur, die bestimmte Gruppen von vornherein stärker exponiert. Das bedeutet allerdings nicht, dass Männer keine Rolle spielen. In vielen Regionen werden auch Männer angeklagt, teilweise in erheblicher Zahl. In Island etwa liegt der Anteil der männlichen Beschuldigten deutlich über dem der Frauen. Auch in Teilen Skandinaviens oder des Baltikums verschiebt sich das Verhältnis. Dort sind es häufig Männer, die mit bestimmten Formen von Magie und Schadenzauber in Verbindung gebracht werden. In Mitteleuropa hingegen geraten Männer oft dann ins Visier, wenn sie in bestehende Netzwerke hineingezogen werden, etwa durch Aussagen unter Folter, in denen Namen genannt werden müssen. Ein Geständnis erzeugt neue Verdächtige, unabhängig vom Geschlecht, auch wenn Frauen häufiger den Ausgangspunkt bilden. Männliche Angeklagte erscheinen in den Quellen oft in anderen Rollen. Sie sind nicht selten Handwerker, Müller oder Personen mit einer gewissen lokalen Autorität, die in Konflikte verwickelt sind. In einigen Fällen wird ihnen ebenfalls ein Pakt mit dem Teufel vorgeworfen. Doch die Zuschreibung folgt nicht immer derselben Logik wie bei Frauen. Während Frauen häufig über ihre vermeintliche moralische Schwäche definiert werden, stehen bei Männern eher konkrete Handlungen oder Konflikte im Vordergrund. Das zeigt, dass das Bild der Hexe zwar stark weiblich geprägt ist, die Kategorie selbst aber breiter angelegt bleibt. Entscheidend ist, dass Geschlechter hier nicht als biologisches Faktum wirkt, sondern als Teil eines sozialen und kulturellen Musters. Die Frage, wer beschuldigt wird, hängt oft davon ab, wer in einer Gemeinschaft angreifbar ist, wer wenig Schutz hat und wer bereits in einem bestimmten Licht gesehen wird. Frauen erfüllen diese Bedingungen in vielen Regionen häufiger, weshalb sie auch häufiger betroffen sind. Aber überall dort, wo sich die sozialen Strukturen unterscheiden, verändert sich auch das Verhältnis. Wenn man die Verfolgung unter diesem Blickwinkel betrachtet, wird deutlich, dass sie kein zufälliges Ausgreifen einzelner Verdächtigungen ist. Sie folgt einer Logik, die bestimmte Gruppen systematisch in den Fokus rückt. Die Hexe ist deshalb nicht nur ein Produkt gelehrter Texte, sondern auch ein soziales Feindbild, das sich an konkreten Lebensrealitäten festmacht. Wer wenig Schutz hat, wer am Rand steht oder wer in bestehenden Konflikten eingebunden ist, wird leichter Teil dieses Systems. Wenn die Prozesse beginnen, geht es längst nicht mehr darum, wer verdächtig ist, sondern auch darum, was genau diesen Menschen vorgeworfen wird. Die Aussagen, die unter Druck entstehen, folgen dabei oft festen Mustern, die weit über einzelne Konflikte hinausgehen. Sie erzählen von nächtlichen Treffen, von Flügen, von Begegnungen mit dem Teufel. Tim schaut sich im nächsten Abschnitt genau diese Vorstellung an und fragt, ob der sogenannte Hexensabbat eine reale Praxis war oder ein Bild, das erst im Verfahren selbst entstanden ist.
Hex, Hex!
Es gibt in den Prozessakten eine wiederkehrende Szene, die fast zugeschlossen wirkt, um zufällig entstanden zu sein. Menschen berichten davon, nachts ihren Körper zu verlassen oder auf einem Tier zu reiten, manchmal auf einem Besen, manchmal auf einer Ziege. Sie beschreiben einen Ort außerhalb des Dorfes, oft auf einem Hügel oder in einer abgelegenen Senke, an dem sich andere versammeln. Dort erscheint der Teufel, nicht als abstrakte Macht, dafür als Figur, die gesehen, berührt und angesprochen werden kann. Es wird gegessen, getanzt, es finden rituelle Handlungen statt, die den Protokollen häufig als Umkehrung christlicher Praktiken beschrieben werden. Gebete werden ins Gegenteil verkehrt, Sakramente verspottet und der Teufel empfängt eine Form von Verehrung, die bewusst als Gegenbild zur Messe gelesen wird. Dieses Bild ist so detailliert, dass es zunächst wie ein Bericht aus einer realen Praxis wirkt. Doch sobald man die Entstehung dieser Aussagen genauer betrachtet, verschiebt sich der Eindruck. Die meisten dieser Beschreibungen stammen nicht aus freien Erzählungen, sondern aus Verhören, die unter Druck geführt werden. Die Protokolle zeigen, dass bestimmte Fragen immer wieder gestellt werden. Ob die beschuldigte Person beim Sabbat gewesen sei, ob sie den Teufel gesehen habe, ob sie geflogen sei. Die Antworten entstehen also nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Rahmen, der bereits vorgibt, was erwartet wird. Ein Blick in die Dämonologie des späten 15. und 16. Jahrhunderts macht deutlich, wie stark diese Erwartungen vorgeprägt sind. Der Malleus Maleficarum beschreibt den Hexensabbat als zentrales Element der Hexerei und verbindet ihn mit dem Teufelspakt. Jean Bodin geht in seiner Dämonomanie des Sorciers von 1580 noch weiter und behandelt die Teilnahme an solchen Versammlungen als nahezu selbstverständlich für jede Hexe. In diesen Texten wird ein geschlossenes System entworfen, in dem einzelne Elemente logisch miteinander verbunden sind. Wer einen Pakt mit dem Teufel schließt, gehört zu einer Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft trifft sich. Diese Treffen folgen bestimmten Ritualen. Dieses Modell existiert, bevor viele der späteren Prozesswellen ihren Höhepunkt erreichen. In den Verhören wird genau dieses Modell abgefragt. Das lässt sich in zahlreichen Protokollen beobachten, in denen Aussagen schrittweise aufgebaut werden. Zunächst wird nach Schadenszauber gefragt, dann nach einem möglichen Kontakt mit dem Teufel, schließlich nach weiteren Beteiligten und nach dem Ort, an dem diese sich treffen. Wenn die beschuldigte Person zögert oder verneint, wird nachgesetzt. Unter Folter oder der Androhung weiterer Tortur verschiebt sich die Dynamik. Aussagen werden erweitert, Details ergänzt, Namen hinzugefügt. Die Struktur der Erzählung entspricht dabei auffällig oft den gelehrten Vorgaben. Ein besonders deutliches Beispiel ist die Frage nach dem Flug. In vielen Regionen existieren ältere Vorstellungen von nächtlichen Reisen oder Visionen, die jedoch nicht als reale körperliche Bewegungen verstanden werden. Noch im frühen Mittelalter wird die Idee, dass Frauen nachts tatsächlich fliegen, von kirchlichen Autoritäten ausdrücklich zurückgewiesen. Der Kanon Episcopi, ein kirchlicher Text, der spätestens im 10. Jahrhundert verbreitet ist, bezeichnet solche Forschungen als Täuschungen des Teufels, nicht als reale Ereignisse. Erst in der frühen Neuzeit verschiebt sich diese Einschätzung. Was zuvor als Illusion galt, wird nun als tatsächliche Handlung interpretiert. Diese Veränderung lässt sich nicht durch neue Beobachtungen erklären, sondern durch eine veränderte Deutung. Damit stellt sich die zentrale Frage. Hat jemand diesen Sabbat je gesehen, außerhalb der Situation eines Verhörs? Die Quellen geben darauf keine eindeutige Bestätigung. Es gibt keine unabhängigen Berichte von Beobachtern, die solche Versammlungen dokumentieren. Alles, was wir haben, sind Aussagen von Beschuldigten, die unter Bedingungen entstanden sind, in denen ein Geständnis erwartet wird. Selbst dort, wo Details variieren, bleibt die Grundstruktur erstaunlich stabil, was eher für eine vorgegebene Erzählform spricht als für eine Vielzahl unabhängiger Erfahrungen. Das bedeutet nicht, dass die Beschuldigten bewusst lügen, sondern dass sie sich in einem Rahmen bewegen, der ihre Aussagen formt. Unter extremem Druck greifen sie auf Motive zurück, die ihnen bekannt sind, sei es aus Predigten, aus Gesprächen oder aus dem, was ihnen im Verhör nahegelegt wird. Die Grenze zwischen eigener Erinnerung, Erwartung und Anpassung wird dabei zunehmend unscharf. Was am Ende im Protokoll steht, wirkt wie ein kohärenter Bericht, ist aber das Ergebnis eines Prozesses, in dem viele Faktoren zusammenwirken. Ein Blick auf die Dynamik der Verfahren verstärkt diesen Eindruck. Sobald eine Person den Sabbat beschreibt, wird erwartet, dass sie andere Teilnehmer nennt. Diese Namen führen zu neuen Verhören, in denen ähnliche Fragen gestellt werden. So entsteht eine Kette von Aussagen, die sich gegenseitig bestätigen, ohne dass ein unabhängiger Ausgangspunkt existiert. Die Übereinstimmung der Berichte ist dann kein Beweis für eine reale Praxis, sondern ein Effekt der Verfahrenslogik. Parallelen zu späteren moralischen Paniken lassen sich an dieser Stelle zumindest andeuten. Auch dort entstehen oft geschlossene Erzählungen über verborgene Netzwerke und geheime Rituale, die sich der direkten Beobachtung entziehen. Die Details wirken überzeugend, gerade weil sie so konkret sind. Doch auch hier zeigt sich häufig, dass sie aus einem Zusammenspiel von Erwartungen, Befragung und sozialem Druck hervorgehen. Der Hexensabbat gehört zu diesen frühesten und eindrücklichsten Beispielen für eine solche Konstruktion. Am Ende bleibt ein Befund, der sich durch die Quellen immer wieder bestätigt. Die spektakulärsten Elemente der Hexenvorstellung sind zugleich die am stärksten geformten. Sie entstehen nicht aus unabhängigen Beobachtungen, sondern aus einem Zusammenspiel von gelehrten Modellen und erzwungenen Aussagen. Der Sabbat ist damit weniger ein Ort, an dem sich Menschen tatsächlich treffen, als ein Ort, an dem sich Vorstellungen verdichten.
Hex, Hex!
Am Ende dieser Geschichte bleibt etwas zurück, das sich nicht so einfach auflösen lässt. Die Verfahren enden. Die großen Verfolgungswellen brechen im Laufe des 17. Jahrhunderts ab. In vielen Regionen des Heiligen Römischen Reichs deutlich vor 1700, in anderen Teilen Europas etwas später. Die letzte bekannte Hinrichtung wegen Hexerei im Alten Reich findet 1775 in Kempten statt. Damit verschwindet die juristische Realität der Hexenverfolgung. Was nicht verschwindet, ist die Figur selbst. Sie verändert sich, aber sie bleibt präsent. Noch während in einigen Regionen Menschen hingerichtet werden, beginnen sich parallel dazu Erzählungen zu entwickeln, die dieselben Motive in anderer Form überführen. Der Hexensabbat, der in den Prozessakten als Geständnis unter Folter auftaucht, wird in literarischen Texten zu einem Ort der Imagination. Johann Wolfgang von Goethe greift dieses Motiv 1808 im Faust I auf. In der berühmten Walburgisnacht-Szene auf dem Brocken. Dort erscheint der Hexensabbat nicht mehr als strafrechtlicher Tatbestand, sondern als dichterisches Bild, als verdichteter Raum für Chaos, Umkehrung und Grenzüberschreitung. Damit verschiebt sich die Funktion der Hexe grundlegend. Sie ist nicht mehr primär eine Bedrohung, die bekämpft werden muss, sondern eine Figur, die erzählt werden kann. In Märchen, die im 19. Jahrhundert gesammelt und verschriftlicht werden, etwa in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, taucht die Hexe regelmäßig als Gegenspielerin auf. In Hänsel und Gretel ist sie eine Figur, die Kinder anlockt und bedroht. In anderen Geschichten lebt sie am Rand der Gemeinschaft, im Wald, außerhalb der Ordnung. Diese Darstellung greift ältere Motive auf, verändert sie aber zugleich. Die Hexe ist hier keine reale Angeklagte mehr. Sie erhält eine narrative Funktion. Sie steht für Gefahr, für Abweichung, für das andere. Diese Entwicklung hat eine bemerkenswerte Konsequenz. Während die reale Gewalt verschwindet, bleibt das Bild erhalten und wird weitergegeben. Es wird vereinfacht, zugespitzt, manchmal auch entschärft, aber es bleibt erkennbar. Der Besen, der Flug, die nächtliche Versammlung, die Nähe zu dunklen Mächten. All das findet sich in veränderter Form wieder. Das, was am 16. und 17. Jahrhundert als Beweis vor Gericht dient, wird im 19. und 20. Jahrhundert zu kulturellem Inventar. Im 20. Jahrhundert setzt eine weitere Verschiebung ein. Die Hexe nicht mehr nur als Bedrohung oder als Märchenfigur verstanden, sondern zunehmend als Symbol umgedeutet. In der Frauenbewegung wird sie teilweise als Figur der Ausgrenzung und Verfolgung gelesen. Als Projektionsfläche für gesellschaftliche Ängste gegenüber weiblicher Selbstständigkeit. Diese Deutung ist keine direkte Fortsetzung der historischen Prozesse. Wir haben es hier mit einer bewussten Neubewertung zu tun. Sie greift Elemente der Geschichte auf, setzt sie aber in einem anderen Kontext. Parallel dazu entstehen religiöse und esoterische Strömungen, die den Begriff Hexe aktiv für sich beanspruchen. Eine der bekanntesten ist die Wicca-Bewegung, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts in England entsteht und eng mit dem Namen Gerald Gardner verbunden ist. Gardner veröffentlicht 1954 Witchcraft Today und beschreibt darin eine angeblich überlieferte Tradition, die sich selbst als Fortsetzung eines vorchristlichen Hexenkults versteht. Historisch lässt sich diese Kontinuität so nicht belegen, doch die Bewegung gewinnt schnell Anhänger und entwickelt sich weiter. Wicca versteht sich als naturreligiöse Praxis, die Rituale, Jahreskreisfeste und eine positive Deutung von Magie umfasst. Auch darüber hinaus verbreiten sich im 20. Jahrhundert und frühen 21. Jahrhundert Formen moderner Spiritualität, die sich auf Hexentum beziehen. In der sogenannten New Age-Bewegung werden Elemente aus unterschiedlichen Traditionen kombiniert, darunter Astrologie, Energiearbeit oder Rituale, die als magisch verstanden werden. Der Begriff Hexe wird hier oft bewusst positiv gesetzt, als Ausdruck von Selbstbestimmung oder besonderem Wissen. Diese Entwicklung ist global, wird aber vor allem in westlichen Gesellschaften sichtbar. Dabei entsteht eine paradoxe Situation. Die historische Figur der Hexe ist eng mit Verfolgung, Folter und Tod verbunden. Gleichzeitig wird derselbe Begriff heute in vielen Kontexten freiwillig gewählt und neu definiert. Die Bedeutung verschiebt sich, aber sie löst sich nicht vollständig von ihrer Geschichte. Wer den Begriff verwendet, bewegt sich immer auch in einem Raum, der durch diese Vergangenheit geprägt ist, selbst wenn sie nicht ausdrücklich thematisiert wird. Das gilt auch für die Popkultur. Serien, Filme und Bücher greifen das Motiv der Hexe immer wieder auf und variieren es. Mal erscheint sie als Bedrohung, mal als Heldin, mal als ambivalente Figur dazwischen. Die Spannbreite reicht von klassischen Märchenadaptionen bis hin zu modernen Erzählungen, in denen Hexen als selbstbestimmte Akteurinnen auftreten. Diese Vielfalt zeigt, wie flexibel das Bild geworden ist. Es kann unterschiedliche Funktionen erfüllen, ohne seine Wiedererkennbarkeit zu verlieren. Gleichzeitig bleibt ein Kern bestehen, der sich durchzieht. Die Hexe ist fast immer mit Abweichung verbunden, mit dem Überschreiten von Grenzen, mit Wissen oder Fähigkeiten, die nicht allen zugänglich sind. Diese Elemente sind bereits in den frühneuzeitlichen Texten angelegt, werden aber im Laufe der Zeit unterschiedlich bewertet. Was einmal als Bedrohung galt, kann später als Stärke erscheinen. Wenn man auf die Geschichte der Hexenverfolgung zurückblickt, wird deutlich, dass dieses Bild nie neutral war. Es wurde geformt, angepasst und instrumentalisiert. Es diente dazu, Angst zu ordnen, Schuld zuzuweisen und soziale Spannungen zu bearbeiten. Und genau deshalb bleibt es so wirksam. Nicht, weil die ursprünglichen Vorstellungen unverändert weiter bestehen, sondern weil sie sich immer wieder neu interpretieren lassen. An einem Ort wird das besonders sichtbar, der heute fast schon selbstverständlich mit Hexen verbunden ist. Der Brocken im Harz, auch Blocksberg genannt, wird im Laufe der Zeit zu einem zentralen Schauplatz für die Vorstellung der Walpurgisnacht. Diese Verbindung entsteht nicht aus den Prozessakten selbst, sondern aus späteren literarischen und kulturellen Deutungen. Der Berg wird zu einem symbolischen Ort, an dem sich das Bild der Hexe verdichtet, losgelöst von konkreten Verfahren, aber eng verbunden mit der Vorstellung von nächtlichen Versammlungen und Grenzüberschreitungen. Genau dort setzen wir nächste Woche an. Denn die Walpurgisnacht ist kein zufälliges Motiv, sondern ein Beispiel dafür, wie sich aus den Elementen, die wir bisher gesehen haben, neue Erzählungen entwickeln. Und vielleicht ist das der wichtigste Punkt, den man aus der Geschichte mitnehmen kann. Die Gewalt verschwindet, aber die Bilder bleiben. Sie verändern ihre Bedeutung, sie wechseln ihren Kontext, aber sie bleiben anschlussfähig. Diese Folge war ein Fundament. Ein Versuch, die Begriffe zu erklären, die Mechanismen zu verstehen und die Strukturen sichtbar zu machen, die hinter den Verfolgungen stehen. Und gleichzeitig ist sie ein Ausgangspunkt. Denn das, was wir hier gesehen haben, taucht in vielen Stellen wieder auf. In anderen Formen, in anderen Zeiten. In einzelnen Fällen wie Salem 1692, in regionalen Erzählungen wie der russischen Baba Yaga oder der englischen Black Annis. In globalen Kontexten wie den Hexenverfolgungen in Assam im 20. und 21. Jahrhundert. Die Geschichte der Hexe endet also nicht mit dem Ende der Prozesse. Sie beginnt dort in gewisser Weise erst als Erzählung, die weitergetragen, verändert oder immer wieder neu gelesen wird. Ja, Tim, also so wie wir gehört haben, wärst du auch nicht verschont geblieben mit deinem speziellen Sonderwissen über Heilung und Kräuter.
Ja, die Bandheilung, ich meine gar nicht richtig. Das ist aber komisch, aber klar, ne? Das, also wenn du heute deinen, ja, du hast jetzt einen Partner, eine Partnerin, bringst sie ins Krankenhaus, weil Not-OP und die klappt nicht, dann kannst du ja im Zweifel auch das Krankenhaus verklagen und testen lassen, ob da was schiefgelaufen ist. Ist das so viel anders?
Da geht es halt um Verbrennungen, hier geht es um so juristische Verfahren und.
Ja, also nein, gut, ich meine natürlich nicht, ich meine jetzt nicht, dass man jetzt ChirurgInnen dann verbrennt, sondern. Also das Schieflaufen einer Behandlung, ob jetzt mit Skalpell oder Kräutern zu hinterfragen, ist ja grundsätzlich erstmal nicht falsch. Falsch ist dann eher, was draus gemacht wird.
Ja.
Und dann ist das doch irgendwie auch ziemlich dumm. Stell dir mal vor, du bist so ein Dorf mit, ich weiß nicht, wie hatte so ein, wie nannte man das dann immer, so eine Gemarkung mit 30 Einwohnern. Und das eine hat dann so ein bisschen Ahnung, kann so gut Wundverbände machen, kann so ein bisschen helfen und einmal klappt's nicht. Also, okay, pass auf, die Frau, die seit 30 Jahren unsere Kopfschmerzen heilt, hat gestern dafür gesorgt, dass der Joachim gestorben ist. Wir sollten sie auf brutalste Weise umbringen. Das macht total Sinn.
Das ist
total absurd. Aber das habe ich letztens erst noch gelesen. Und es waren ja so Henker waren ja immer sehr, sehr unbeliebt, sage ich mal. Ne? Weil du bist ja dann der, der Menschen umbringt, wenn auch, also in Anführungsstrichen zu Recht. Du kriegst ja den Auftrag, jemanden dann eben zu verbrennen, zu hängen, zu köpfen. Und als dann irgendwann immer weniger Menschen hingerichtet wurden oder als die Hinrichtungen auch eingestellt wurden, hatten die trotzdem immer Ahnung von dem, was sie tun, also von Körpern und sowas und sind dann zum Beispiel Chirurgen geworden. Das wusste ich nicht, dass deswegen der in Anführungsstrichen normale Arzt einen besseren Ruf hatte als der Chirurg, weil der Chirurg ja quasi der Metzger ist. Das ist der ehemalige Henker oder Henkersfamilien, das gemacht haben. Und vielleicht ist das dann auch so, dass dann, ich glaube, Bader waren auch nicht so angesehen. Also alle, die irgendwie die sich mit Anatomie auskannten, mit Körpern, mit Heilung, mit Gesundheit, waren zugleich auch verrufen. Das ist ja super absurd. Das
kommt ja, glaube ich, auch aus dem christlichen Glauben, dass man nicht irgendwie da so eingreifen soll eigentlich, ne?
Also ich habe ja mit Religion so gar nichts am Hut, außer dass ich es mal 2 Semester lang studiert habe.
Wirklich?
Ja, Religionswissenschaften. Und da geht es ja dann auch darum, so welche Rituale werden eigentlich so aus den heidnischen Kulturen übernommen? Also der ganze, wie nennt man es dann, der Kesselglaube, also die Druiden, ne? Miraculix. Wie wird aus einem Miraculix ein Merlin? Das ist schon super spannend, dass so Schamanismus, Schamantum in den älteren Naturregionen super angesehen ist, dass das der Motherfucker. Und alle gehen zu ihm und meinen, boah, ich brauche voll den Rat. Und dann so, alles klar, setz dich hin, ich mache so lustige Kräuter an. Du hast danach Halluzinationen und weißt genau, was du tun musst. Und dann kommen die Christen und dann ist der plötzlich doof. Und ich so, aber warte mal, ich verbrenne den jetzt besser, weil der hat lustige Kräuter zu Hause. Also wo kommt so ein Wandel her? Erklär mir das jetzt sofort.
Ich hab völlig den Faden verloren irgendwie.
Nein, also ich meine Schamanen oder Schamanismus, das heißt ne, auch Heilkräuter, Rituale und Co. Mhm. Das war nochmal so das waren die Mother des Dorfs, der Gemeinschaft. Das waren die
coolsten.
Ja, nicht die coolsten, ich glaube, die waren noch ein bisschen weird, aber sie waren angesehen, respektiert. Mhm. Du gehst zu denen, wenn du wissen willst, gewinne ich morgen die Schlacht? Kriegt meine Frau einen Sohn oder eine Tochter? Kriege ich eine Frau? Keine Ahnung. Also, was fragt man den Schamanen? Ich habe keine Ahnung, ich war nicht dabei, außer 2-mal. Und aus diesen angesehenen Personen werden dann Hexen und Hexer, die verbrannt werden. Nee, aber nee, wie gesagt, das ist schon ein bisschen absurd, dass gerade so Berufe, die eigentlich am ehesten helfen können, dann ja eben so verächtet, wenn es einmal schief geht. Aber ich meine, ist ja heute wahrscheinlich auch relativ ähnlich mit ganz normalen Berufen. Ne? Wenn du einmal öffentlichkeitswirksam daneben haust, dann bist du dann auf dem sozialen Scheiterhaufen gelandet. Da haben wir uns ein bisschen verbessert gesellschaftlich.
Irgendwie ist es so krass, was Menschen sich in Gemeinschaften ausdenken, um Schuldige zu suchen. Ne?
Ja.
Das ist so insane. Also ich habe da eben auch während des Vortragens drüber nachgedacht, dass es ja immer Schuldige gibt. Also es sind ja immer irgendwelche, vor allem halt, ne, wie gesagt, Leute, die irgendwie angreifbar waren, einfach zum Beispiel aufgrund fehlendes Schutzes oder fehlender Möglichkeiten so, dass dann einfach gesagt wird, ja okay, mein Kind ist gestorben, ich bin total traurig und total erschüttert und weiß nicht, wieso das gestorben ist. Und deswegen ist jetzt sie die Schuld, weil ich ihr kein Essen gegeben habe. What? Also das ist, Entschuldigung, was zum Kuckuck.
Ja, nee, aber das stimmt schon, ja, genau, weil du meintest, man muss ja immer einen Schuldigen finden oder es muss einen Schuldigen geben. Ja, vielleicht war es einfacher, einen zu haben. Und wenn du natürlich dann, also hatte ich ja gerade schon gesagt, so aus der Interaktion heraus, dass die Person zuletzt da gesehen wurde, also auch heute wird doch jede Ermittlung damit anfangen, mit der Person, die einen zuletzt gesehen hat, oder?
Ja.
Also der Grundgedanke, mal kurz zu prüfen, ist Joachim vielleicht einfach versehentlich an Kotze erstickt, weil er auf einem Rave war? Oder hat sie ihn umgebracht? So, das kann man ja ruhig mal erstmal fragen. Ne? Aber das dann irgendwie, selbst wenn er noch ein Festivalarmbändchen umhat und in einer Kotzlache liegt und gestorben ist, aber sie war halt da, dass die einfach aus Prinzip davon ausgehen, sie muss es gewesen sein. Deswegen wenden wir jetzt so lange Gewalt an und lustige Schrauben und Metalldinger, bis sie sagt, dass sie fliegen kann. Also du musst ja nicht nur sagen, ja, ich habe den umgebracht, sondern du kannst auch fliegen, hast den Teufel getroffen und hast noch 2 andere Freunde aus dem Dorf mitgenommen an einen Ort, wo dann voll die Love Parade abgeht. Ich wäre gerne mal bei sowas, also man kann sich das gar nicht vorstellen, in Anführungsstrichen, dass das Menschheit mal so dumm war. Andererseits, wir sehen es heute ja immer noch, aber
ja.
Das geht doch nicht. Also, weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht.
Ich bin
halt selber einfach komplett ungläubig in sämtlicher Hinsicht. Ich glaube nur dran, dass ich, wenn ich meine Socken nicht wasche, dass der VfL Bochum dann gewinnt. Aber an andere Dinge glaube ich halt nicht.
Ich glaube wirklich, dass...
Und an Jenna Ortega. Ja, okay, erzähl weiter.
Ich glaube, das finde ich, das Verrückte ja auch, ne? Dass die so weit getrieben haben, bis sie sogar Namen nennen mussten. Und du musst dann fiktive Menschen mit da reinziehen, weil du sonst, du bist ja eh schon unter Folter. So. Also das ist doch, dass da nicht jemand gesagt hat, so, ob das jetzt irgendwie gerade alles, also weißt du, da musst du ja so tief in deinem Glauben drin sein.
Ja.
Das ist doch...
Und wann hört das auf?
Wenn die Namen genannt haben, war das vorbei, glaube ich.
Ja, aber dann hast du ja die nächsten zwei, die dann auch voll, dass die auch wieder zwei Namen nennen. Kannst du das doof auslöschen?
Ja.
Weil Marianne von nebenan kann wahrscheinlich fliegen. Und dann kommt die Inquisition und sagt, pass auf, kann sie bestimmt. Wir werden sie zumindest dazu bringen, dass sie selber glaubt. Da sind wir alle dran. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann angeklagt werden worden wäre, war das Deutsch? Das war bestimmt Deutsch.
Mhm.
Und jetzt Timmina, die ich dann damals war, als Hexenfrau. Vermeintliche Hexenfrau.
Ja.
Und ich hätte dann eben den René versehentlich das falsche Kraut gegeben. Ich war müde. Dann werde ich dann angeklagt, werde gefoltert. Und ich weiß doch dann ganz genau, dass mich Renés Mama und Renés Papa da angeschwärzt haben. Mit wem war ich dann wohl mit meinem Besen beim Hexensabbat? Natürlich mit den beiden.
Aber ich glaube, dass das, wenn die Anklage stellen, das ist schon anders nochmal dann. Also solche logischen Schlüsse werden sie wahrscheinlich gezogen haben, weil sonst sind... Selber nur
aber meinst du, kannst du auch sagen, so, natürlich sagen die das, um heimlich weiter Hexensabbat zu feiern.
Bestimmt gab's solche Fälle. Aber warum sollte eine Hexe...
Voll die gute Filmidee gerade.
Ja. ...darauf hinweisen, dass...
Den du nie sehen wirst, ja?
Warum sollte eine Hexe darauf hinweisen, dass es eine Hexe sein... Also, dass andere Personen eine Hexe sein können? Das ist ja dann nur so ein... Wie dieses Meme, wo so Spider-Man so gegenseitig auf sich zeigt.
Ja.
Also, dann können die ja sagen, ja, aber die sagt es ja nur, weil die eine Hexe ist. Und ich bin gar keine Hexe, die wollen, weißt du?
Ja.
Ja, jetzt wird es wirklich absurd.
Also ich würde auch sofort, wenn ich dann sehe, dass er dann mit einer glühenden Zange an meine Nippel will, würde ich auch sagen, so, weißt du was? Ich bin eine Hexe. wir müssen das jetzt nicht tun. Ich gebe es zu.
Ich kann fliegen.
Snacks.
Hex!
Erstens. Die meisten Hexen waren Frauen, aber nicht überall. In einzelnen Territorien Süddeutschlands lag der Anteil sogar über 80%, während in Island im 17. Jahrhundert fast ausschließlich Männer verfolgt wurden.
Zweitens, der Hexensabbat wurde wahrscheinlich nie beobachtet. Die spektakulären Berichte über Flug, Teufel und Rituale stammen fast ausschließlich aus Verhören, oft unter Folter.
Drittens, peinliche Befragung war im frühneuzeitlichen Recht der offizielle Begriff für Folter. Sie durfte laut Constitutio Criminalis Carolina von 1532 nur bei starken Indizien eingesetzt werden. In der Praxis reichten oft Gerüchte oder Nachbarschaftskonflikte.
Viertens. Ein Geständnis erzeugte neue Opfer. Wer unter Folter gestand, musste Namen nennen. So entstanden ganze Ketten von Anschuldigungen.
Fünftens. Die letzte Hinrichtung wegen Hexerei im Heiligen Römischen Reich fand 1775 in Kempten statt. Die Verurteilte war Anna Maria Schwegelin, eine Dienstmagd, die wegen angeblichen Teufelspakt zum Tod durch das Schwert verurteilt wurde. Das Urteil wurde ausgesprochen, aber vermutlich nicht mehr vollstreckt.
Hex!
Es ist still geworden um die Hexen. Keine Prozesse mehr, keine Urteile, keine Scheiterhaufen, die in Protokollen enden. Und doch ist sie nicht verschwunden. Sie steckt noch immer in Geschichten, in Bildern, in dem Moment, in dem wir sofort wissen, was gemeint ist, wenn jemand von einer Hexe spricht. Das Bild hat überlebt, obwohl die Gewalt dahinter längst vorbei ist. Es wurde weitererzählt, verändert, neu besetzt, aber nie ganz abgelegt. Und manchmal reicht schon eine Nacht, ein Berg, ein Name, damit alles wieder auftaucht. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt sexy Hexis.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
Stadt.